Ich lese aus Gottes Wort, aus dem Epheserbrief, das Kapitel 5, Verse 21 bis 33. Einer ordne sich dem anderen unter, in der gemeinsamen Furcht Christi. Die Frauen ihren Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er selbst ist der Retter des Leibes. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, seine Frau lieben wie sich selbst. Die Frau aber ehre ihren Mann.
Guten Morgen. Wir kommen, Tim hat es schon gesagt, zum Abschluss. Und ich finde auch zum Höhepunkt unserer Predigtserie Kirche ist, in der wir uns in den letzten Wochen verschiedene Metaphern, verschiedene Bilder, verschiedene Vergleiche aus dem Neuen Testament angeschaut haben, die dort für Kirche benutzt werden. Und wenn du bisher mit Acker und Ölbaum und Tempel und Weinstock, Familie nicht so viel anfangen konntest, dann vielleicht heute mit diesem schönen Bild von Ehe bzw. Kirche als Braut. Vielleicht ist das aber auch genau das Bild, was dir richtig Schwierigkeiten macht, weil es dich an Erfahrungen erinnert, die nicht gut waren, oder weil es dich daran erinnert, wie sehr du dich eigentlich nach einer Beziehung sehnst, dass du nach der Lesung von diesem Text noch hier sitzt, zeigt, dass du entweder sehr höflich oder sehr interessiert oder sehr skeptisch oder sehr gläubig bist. Falls du dich gerade beim Lesen und beim Hören von diesem Bibeltext gefühlt hast, unwohl, dann sage ich dir, damit bist du nicht alleine. Es gibt außer Tim in diesem Saal noch mindestens eine Person, die diesen Text auch herausfordernd findet und das bin ich. Aber ich wette, die Dunkelziffer hier im Saal ist noch viel höher. Wenn du also ein Störgefühl mit diesem Text hast, herzlich willkommen. Warum schauen wir uns diesen Text dann überhaupt an? Und es ist irgendwie immer die gleiche Antwort, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott durch diesen Text zu uns sprechen möchte. Deswegen schauen wir uns den an. Und darum möchte ich jetzt gerne noch beten. Herr Jesus, öffne du uns die Augen und hilf uns, das zu sehen, was du möchtest, dass wir sehen. Heiliger Geist, bitte leite uns, dass wir verstehen, was du hier sagen wolltest. Amen. Typischerweise begegnet dieser Text Menschen, wenn sie über Hochzeit, über Ehe nachdenken und wenn ihnen in diesem Zusammenhang nicht egal ist, was die Bibel und ob die Bibel dazu was zu sagen hat. Und dann geht es häufig um die Frage bei Ehevorbereitungstreffen, was sagt die Bibel dazu? Wie kann unsere Ehe funktionieren? Was ist wichtig für uns zu wissen? Und dann irgendwann Ergebnis, Unterordnung. Aber so mit diesem Text umzugehen, ist so ähnlich wie zu Kaufland zu gehen und direkt hinter der Gemüseabteilung rechts in das Regal abzubiegen, die Abkürzung zu den Kassen zu nehmen und sich dort bei den Kassen zu beschweren über das kleine Sortiment, was es hier gibt. Wenn wir diesem Text gerecht werden wollen, dann müssen wir den langen Weg gehen, durch alle Gänge. Es gibt hier keine Abkürzung. Wenn es um die Frage geht, was bedeutet das, dass Kirche Braut ist? Und mein Gebet bei den Vorbereitungen war eigentlich ständig, Herr, was willst du uns sagen? Was soll ich sagen? Was ist dir wirklich wichtig? Du weißt, wer am Sonntag da sein wird. Du weißt, was du gemeint hast. Hilf mir. Hilf uns. Und dann habe ich verschiedene Übersetzungen studiert, habe versucht, eine einfache zu finden. Ich habe gegliedert, dann habe ich das mal mitgebracht und ausgedruckt und eingerückt und verworfen und zusammengeknollt und nochmal ausgedruckt. Und dann habe ich überlegt, ob ich Johannes anrufe, ob er vielleicht hier ein Bild malen kann. Vielleicht verstehen wir es dann. Eigentlich sind diese Metaphern und diese Vergleiche doch dazu da im Neuen Testament, um uns Menschen an diesen Aha-Moment ranzuführen, wo wir sagen, ach so, dafür ist das ein Vergleich, so, und dann ist uns das irgendwie klar. So sieht Jesus die Kirche. Vielleicht muss ich dann meine Sicht überdenken. Oder so spricht Jesus über seine Kirche. Vielleicht muss ich mein Reden über mittendrin verändern. Aber es hat unglaublich lange gedauert, in einer unglaublich vollen Woche, bis ich diese beiden Gedankenstränge, die in diesem Text vorkommen, bis ich die auseinandersortiert habe, weil die teilweise so eng verwoben sind. Und trotzdem braucht man die beide, um jeweils den anderen zu kapieren. Und deswegen versuche ich jetzt mal, da ein bisschen Struktur reinzubringen. Im Großen geht es um das Thema Beziehung. Etwas spezieller geht es um das Thema Liebesbeziehung in diesem Text. Noch konkreter geht es um die engstmögliche Beziehung, die zwei Menschen miteinander eingehen können, den Bund der Ehe. Und dieser Bund scheint etwas ganz Wichtiges zu tun zu haben, mit einem anderen Bund, nämlich dem zwischen Jesus und seiner Kirche. Und diese Kirche, das haben wir uns in den letzten Wochen angeguckt, setzt sich zusammen und besteht aus einzelnen Menschen, die wiederum einen persönlichen Bund mit Jesus eingegangen sind. Das sind dann die Menschen, die Jesus in den anderen Bildern als seine Kinder, seine Familie, lebendige Steine und so weiter bezeichnet hat. Und vielleicht merkt ihr jetzt an dieser Stelle schon, wie sehr das miteinander irgendwie verschwimmt. Und es kann sein, dass für eine Gruppe gleichzeitig mehrere verschiedene, unterschiedliche Bilder benutzt werden. Manchmal sprechen diese Bilder Einzelpersonen an, manchmal eine konkrete Kirche vor Ort und manchmal die Gesamtkirche, also alle Gläubigen zu allen Zeiten, an allen Orten. Und oft parallel und gleichzeitig. Und ich habe mich auf drei Fragen beschränkt, die ich gerne an diesen Text stellen möchte. Es gäbe noch viel mehr Fragen und vielleicht denkst du, genau die drei falschen. Ich hätte das und das, wollte ich gerne wissen. Drei Fragen. Was ist Ehe? Was ist das Geheimnis? Und was ist die Zukunft? Was ist Ehe? Was ist das Geheimnis? Und was ist die Zukunft? Was ist Ehe? Ganz egal, was wir oder andere Menschen über uns als Kirche oder über Kirche insgesamt sagen, Jesus sagt hier, es ist meine Braut. Vielleicht bist du bei Vers 32, wo es darum geht, schon gar nicht mehr angekommen gedanklich, weil du bei den Begriffen Unterordnung und Haupt sofort ausgestiegen bist. dann lade ich dich ein, nochmal einzusteigen. Wenn wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Text sowohl in diesem Abschnitt als auch in diesem Kapitel als auch in dem gesamten Epheserbrief, Paulus schreibt den an eine spezielle Kirche, die in Ephesus in einer ganz speziellen Situation, in welchem Zusammenhang der geschrieben ist, dann bekommen wir einige Infos über den Kontext der damaligen Zeit. Denkt daran, wir lesen hier einen ungefähr 2000 Jahre alten Text. Einen antiken Text aus einer antiken Zeit in einer antiken Kultur. Und das ist eine ganz wichtige Info, um die Aussagen von Paulus richtig einordnen zu können. Noch eine kurze Zwischenbemerkung. Es geht in unseren Predigten niemals nur um die Meinung des Predigers. Nicht um meine und nicht um die der anderen, die hier stehen. Es geht in diesem Abschnitt jetzt nicht nur um die Meinung der Person Paulus. Es geht darum, bei allen Bibeltexten, dass wir verstehen und immer mehr verstehen, dass Gott durch sein Wort, unter anderem durch Paulus und durch Predigten, zu uns sprechen will. Also auch durch diesen Text einen Abschnitt aus einer sogenannten Haustafel. Davon gibt es mehrere im Neuen Testament. Das sind Anweisungen und Hinweise für verschiedene Beziehungen und Beziehungsgruppen, die es damals üblicherweise innerhalb von einem Hausgefüge, einem Familiengefüge gab. Also Männer und Frauen und Eltern und Kinder und Sklaven und Herren und so weiter. Und wenn Aussagen für unsere Ohren heute vielleicht völlig abstrus und etwas überholt klingen, dann könnte das unter anderem damit zusammenhängen, dass sie Dinge und Situationen beschreiben, die zu der damaligen Zeit völlig normal waren und die es in dieser Form so heute bei uns nicht mehr sind. Zum Beispiel das antike, normale Prinzip der Unterordnung zwischen Frauen und Männern, Kindern und Eltern, Sklaven und Herren. Das ist der Zusammenhang in diesem Kapitel. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Prinzip der Bibelauslegung, dass wir, bevor wir danach fragen, was dieser Text für uns heute bedeutet, also die Abkürzung nehmen, dass wir erstmal fragen müssen, was hat er damals für die Originalleser bedeutet. Und es ist sehr interessant, dass wir bei diesem Text zu dem Schluss kommen, dass dieser Text, der für unsere Ohren provozierend klingt, für die Hörer damals mindestens genauso provozierend war. Nur aus ganz anderen Gründen. Wo wir sagen, das mit der Unterordnung, das kann ja wohl, Paulus, nicht dein Ernst sein. Also das ist ja ein total antiquiertes Konzept. Das können wir getrost ignorieren. Haben die Leute damals gesagt, das mit der gegenseitigen Unterordnung, Paulus, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Das gab es noch nie. Das müssen wir unbedingt ignorieren. Mit dem, was Paulus hier schreibt, stellt er ein komplettes Weltbild auf den Kopf. Interessanterweise gleichzeitig damals und heute. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Gott der eigentliche Absender dieser Worte ist. Nur deswegen funktioniert das. Er spricht. In einer Kultur mit klar geregelter Unterordnung und einem großen Gefälle in diesen Beziehungen taucht hier plötzlich der christliche Glaube auf, mit einem komplett neuen Konzept von gegenseitiger Unterordnung. Vers 21. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Die gemeinsame Ehrfurcht vor Jesus Christus hat Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Ehepartnern zum Beispiel. Das gemeinsame Vertrauen, der gemeinsame Glaube an Jesus Christus hebt in dieser antiken Kultur das völlig normale Gefälle innerhalb einer Beziehung auf. Eine absolute Revolution durch diesen Text in der damaligen Zeit. Ein riesiger Schritt nach vorne. Und gleichzeitig hinterfragt dieser Text die in unserer Kultur völlig normale Gleichmacherei und den absoluten Individualismus, der für uns typisch ist. Der christliche Glaube, Jesus, sorgt für eine neue Zuordnung. Er sortiert die Verschiedenheit zwischen Mann und Frau und Eltern und Kindern und Herren und Sklaven neu. Und das ist unglaublich faszinierend und auch unglaublich aktuell. Und dafür nimmt Paulus, der Single, das Bild von der Ehe und sagt, liebe Frauen, eine christliche Ehefrau wird sich von der Kultur unterscheiden. Sie wird nämlich total aufgewertet. Und er sagt, liebe Männer, ein christlicher Ehemann wird sich ebenfalls von der Kultur total unterscheiden, indem wie er sich verhält, in seiner Familie, an der Arbeit und so weiter. Warum? Weil beide Jesus und das, was er für sie getan hat, mehr lieben als den Ehepartner. Das ist die gemeinsame Unterordnung unter Christus. Eine lebendige Beziehung zu Jesus und die gemeinsame Unterordnung unter Jesus verändert Menschen so sehr, dass sich dadurch auch sämtliche Beziehungen zueinander verändern, erneuern. Deswegen betont Paulus vor allem die Wichtigkeit der gemeinsamen Beziehung zu Jesus. Sie liefert die Grundlage für diese Art von neuer Zuordnung. Wenn die fehlt, dann macht dieses Konzept an sich keinen Sinn. Das bedeutet nicht, bitte hört gut zu, das bedeutet nicht, dass alle anderen Beziehungen irgendwie automatisch schlecht sind. Nein, auf keinen Fall. Wir als Menschen sind Ebenbilder Gottes. Und so können auch Beziehungen, die auf ein anderes Fundament aufgebaut sind, etwas von Gottes Idee zeigen, weil die Menschen Ebenbilder sind, ohne dass den Menschen das bewusst ist, dass sie das tun. Aber ihr seht, Gottes Idee, und das ist das, warum wir uns diesen Text angucken. Dieser Text ist also wichtig für Ehen und ist wichtig für Menschen auf dem Weg in die Ehe, für Entscheidungen, die wir treffen in die Ehe. Vorausgesetzt, uns interessiert, was Gott zu sagen hat. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann sind andere Fragen gerade ganz oben. Aber gesetzt den Fall, das interessiert uns, ist das eine wichtige Info. Mit dieser Idee Gottes kann einer Frau nichts Besseres passieren, als von einem Mann geliebt zu werden, der sie so liebt, wie Jesus die Kirche seine Braut liebt. Und mit dieser Idee Gottes kann es nichts Besseres für Familien und Ehen geben als Männer, die das ernst nehmen und bereit sind, ihre Frauen so zu lieben, wie Jesus die Kirche geliebt hat. Männer, die bereit sind zu dienen, statt sich bedienen zu lassen. Männer, die bereit sind, sich hinzugeben, statt immer nur Hingabe einzufordern. Ein absolut neues Konzept. Und diesen Gedankengang entfaltet Paulus für die Epheser, die Kirche, die sich zusammensetzt aus Singles, aus Verheirateten, aus Ehepaaren, wo einer gläubig ist und einer nicht, aus Verwitweten, aus Getrennten und so weiter. Das war damals nicht anders als heute. Und diesen Gedanken entfaltet er, indem Paulus einen Text, einen sehr bekannten Text aus dem Alten Testament zitiert, mit dem Gott ganz am Anfang der Bibel seine Definition von Ehe vorgestellt hat. Ein Text aus 1. Mose. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, anhängen, kleben, engstmögliche Beziehung. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Zwei Dinge machen für Gott den Beginn einer Ehe aus. Dieser engstmöglichen, emotionalen, körperlichen und wirtschaftlichen Beziehung. Erstens das Lösen von zu Hause und zweitens das öffentlich-rechtliche Versprechen. Ein Bund wird durch seine tiefe, exklusive, dauerhafte, öffentlich-rechtliche und in dieser Form deswegen auch nicht wiederholbare persönliche Festlegung zu einem Bund. Das heißt, aus Gottes Perspektive bildet nicht so sehr der aktuelle Stand der Liebe die Basis für eine Ehe, sondern das bindende Versprechen über die Zukunft dieser Liebe. Nicht so sehr das aktuelle, sondern das zukünftige. Das verbindliche Versprechen, ich bleibe dir treu, ist wichtiger als die momentane Aussage, ich liebe dich. Und damit hinterfragt Gott durch diesen Text auch unser aktuelles kulturelles Verständnis von Beziehung, von Ehe, von Liebe, von Freiheit, von Selbstbestimmung. Liebe scheint für Gott viel mehr zu sein als eine chemische Reaktion. Und deswegen ist Ehe auch viel mehr, als wir es heute häufig so definiert haben. Und davon sagt Paulus, von diesem Ehebund, das war alles eigentlich noch Vorgeschichte, dies ist ein tiefes Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Nicht nur, dass ich meine Frau nach 25 Jahren immer noch nicht richtig verstehe, sondern dass dieser Ehebund eine Metapher, ein Vergleich für Jesus und die Kirche ist. Vers 32, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. So hat Jesus gehandelt. Alles, wovon Paulus hier schreibt, hat also, wie gesagt, praktische Auswirkungen für die Ehe und Entscheidungen für die Situation auf dem Weg zur Ehe, weil es mit einer Liebesbeziehung zwischen Jesus und der Kirche zu tun hat. Jetzt höre ich in vielen Gesprächen immer wieder, ja, aber warum sollen wir uns denn so sehr lieben? Wir haben uns eben auseinandergelebt. Ja. Warum liebt Jesus uns so sehr? Weil wir so liebenswert sind? Fehlerlos? Makellos? Rein, ohne Flecken, ohne Falten? Vielleicht äußerlich, wenn wir uns große Mühe geben. Aber hier kommt eine geistliche Dimension ins Spiel. Und da sind wir es auf keinen Fall. Und das ist der Moment, wo die Bibel von Sünde spricht. Die Kirche, die Braut, eine Ehe, setzt sich nicht zusammen aus makellosen Menschen, aus fehlerlosen Menschen, sondern aus Menschen, die eigentlich genau das Gegenteil davon waren. Die aber durch Jesus und seine Liebe verändert wurden und immer weiter verändert werden. Es ist nicht der Anfang, sondern es ist das, was wir werden. Jesus liebt uns nicht, weil wir makellos sind. Wir werden in seinen Augen makellos, wenn wir durch Glauben auf seine Liebe zu uns reagieren und ihm vertrauen. So rum ist der Prozess. Und da sagt Paulus und auch Jesus, macht das auch so. Und dann beschreibt er diesen Prozess. Beispielhaft Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Wer tut hier was? Es ist Jesus, der handelt. Er verteilt hier keine Anweisungen, sondern er liebt, er gibt sich hin, er reinigt und er heiligt und er macht makellos. Und er kann das, weil er es selbst ist. Jesus ist selbst kompromisslos und ohne Hintertürchen den Weg der Hingabe gegangen. Er hat sich für uns aufgegeben. Er wurde für uns geopfert. Durch ihn wurden wir gereinigt. Das ist das Geheimnis. Und ein bisschen von diesem Geheimnis sollen christliche Ehen und christliche Kirchen in unserer Kultur zeigen. Wahrscheinlich jeder von uns weiß ungefähr, was es bedeutet, sich auf die Hochzeit und die Hochzeitsnacht vorzubereiten. Es geht darum, sich an diesem Tag von der schönsten und der besten Seite zu zeigen. In Ephesus vor ungefähr 2000 Jahren gab es weder Dusche noch Waschmaschine. Und es war viel staubiger als bei uns. Und obwohl es insgesamt sehr viel schmutziger zuging, ging es trotzdem darum, die Braut schönstmöglich zu präsentieren. Und es werden die gleichen Begriffe benutzt wie auch heute noch. Rein, weiß, sauber. Und dafür gab es damals das sogenannte Hochzeitsbaderitual. Für die Kirche, um in dem Bild zu bleiben, benutzt Paulus das auch. Wir werden gereinigt, gebadet, um uns schönstmöglich zu präsentieren durch das Wort Gottes. Es ist kein Spleen, sondern es ist wichtig. Wenn du schon mal auf einer Hochzeit warst, dann kennst du diesen Moment, wenn die Braut in ihrer ganzen Schönheit in die Kirche geführt wird. Dem Bräutigam, ihrem persönlichen Helden entgegen. Die Musik fängt an, die Gäste stehen auf, die Emotionen gehen hoch und wir haben es schon tausendmal in Filmen gesehen und gewöhnen uns trotzdem nicht an diesen Moment. Warum eigentlich? Weil wir so von Gott verdrahtet sind. Wir lieben es, wenn dieser Held auftaucht und seine Braut für sich gewinnt und sich hingibt. Das ist die Geschichte von Jesus. Ich erinnere mich an den Moment, als ich Natha im Hochzeitskleid gesehen habe. Ich bin immer noch begeistert. Es ist 25 Jahre her und sie war so schön. Und ich frage mich immer noch, wie es passieren konnte, dass sie so einen Konfirmanden geheiratet hat. Was man auf diesem Bild nicht sieht, morgens ist Natha mit so einem Herpes wach geworden. Und sie musste das dick überschminken. Faktisch war sie an diesem Tag nicht fehlerlos. Für mich war sie's. Und so sieht Jesus uns als Kirche. So sieht Jesus dich, wenn du sein Kind bist, an ihn glaubst und ihm vertraust. Und mit dieser Sehnsucht sieht er dich an, wenn du ihm noch nicht vertrauen kannst oder ihm nicht vertrauen willst. Er hat alles dafür getan, um uns auf der geistlichen Ebene unsere Fehler und Sünden wegzunehmen und uns reinzuwaschen, nicht nur zu überschminken, sondern wegzunehmen. Nicht als Bubi-Bräutigam ohne Gel im Haar, der irgendwelches süßes Zeug daherredet, sondern als Retter. Ihn anzuschauen, Jesus anzuschauen, hat nichts Peinliches. Er hat gehandelt. Wir sind seine Braut in makelloser Schönheit, reingewaschen von Schuld. Der Text spricht von uns. So sieht Jesus uns. Das ist die Wahrheit, unabhängig von Zeit und Kultur und Kontext. Und wir erfahren davon durch sein Wort. Und wir erfahren das an uns, wenn wir seinen Worten, den Worten, es ist vollbracht, wenn wir denen glauben. Aber diese Worte haben es in unserer Kultur so unglaublich schwer, weil wir lieber alles selbst machen wollen und weil wir lieber alles selbst bestimmen wollen und weil ich nicht geholfen haben will. Ich kann alleine. Eine Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, denen bewusst ist, dass sie das nötig haben und die erfahren haben und die deshalb anders miteinander umgehen können. Die sich dienen können, die sich verschenken können, die vergeben können, die sich hingeben können, die Dinge ansprechen, die sich ermutigen, die sich in andere investieren, wie in einer Ehe. Es kann sein, dass du Kirche nicht magst. Oder dass du Leute kennst, die diese Institution Kirche nicht mögen. Vielleicht fängst du auch an dieser Stelle mit Jesus zu diskutieren. Ja, aber was ich für Erfahrungen gemacht habe mit Kirche, das war alles andere als makellos. Ja, habe ich auch gemacht. Um Kirche bestehend aus Menschen zu lieben, braucht es die Jesus-Kontaktlinsen. Er liebt uns nicht, weil wir heilig sind, sondern weil wir durch ihn dazu werden. Und daran wird auch keine traurige Geschichte und keine negative Erfahrung irgendwas ändern. Lasst uns lieber an diesen Erfahrungen was ändern. Wir bleiben begnadigte Sünder, die hier zusammenkommen. Und es wird weiter unangenehme Gespräche und es wird weiter Konflikte geben, wie in allen Beziehungen. Und genau die benutzt Gott in der Ehe und in der Kirche, um unseren Charakter zu schleifen und uns ihm ähnlicher zu machen. Danke für die Menschen, die Gott an deine Seite gestellt hat, um dich zu verändern. Und noch kurz zum dritten Punkt, was ist die Zukunft? Das Bild von Bräutigam und Braut ist nicht neu. Schon im Alten Testament spricht Gott von Israel als seiner Braut. Im Neuen Testament dann von Jesus als Bräutigam, die Kirche als seine Braut. Und ganz am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, wird die perfekte Hochzeit beschrieben. Ihr seht, das, was in 1. Mose anfing mit Gottes Definition von Ehe, zieht sich durch die ganze Bibel, durch die ganze Zeitgeschichte, durch alle Kulturen und Kontexte, bis an den Moment, wo es in Perfektion erfüllt ist. Wir haben dazu eine Einladung, aber das Datum steht nicht auf der Einladung. Wir wissen nicht genau, wann das sein wird. Wir wissen nicht genau, wann der Moment sein wird, wenn der Bräutigam, Jesus, seine Braut, die Kirche, bestehend aus allen gläubigen Menschen, zusammenführt und es eine Wahnsinnsparty mit einem großen Festmahl geben wird. Das gemeinsame Abendmahl, was wir nachher feiern, ist auch so ein Hinweis auf diesen Moment. Jesus, der Bräutigam, wartet auf seine Braut. Und alle Menschen, die an ihn glauben, werden mit ihm verbunden, um die Ewigkeit zusammen mit ihm zu verbringen. Die Braut bleibt nicht Braut, sie wird zur Ehefrau. Das ist ihre eigentliche Bestimmung. Ein neuer Bund entsteht. Angefangen durch Jesus und das, was er getan hat. Das ist übrigens eine geniale Perspektive für alle Christen, unabhängig von ihrem aktuellen Beziehungsstatus. Unabhängig von glücklich oder unglücklich, Jesus wartet auf dich. Der, den wir wirklich brauchen, erwartet uns, um die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Liebe Singles, euer Beziehungsstatus ist vorübergehend. Er wird sich ändern. Ob glücklich oder unglücklich, euch erwartet eine Liebesbeziehung mit Jesus. Das klingt irgendwie komisch in unseren Ohren. Aber euch erwartet eine Liebesbeziehung, die euch kein Partner dieser Welt geben könnte und die alle Sehnsüchte und jeglichen Verzicht, den ihr erlebt oder empfunden habt, aufwiegen wird. Jeglichen. Liebe Verheiratete, es wird besser. Oder es wird noch besser. Im Gegensatz zu unserem Partner können wir von Jesus alles erwarten, ohne dass wir ihn damit überfordern. Liebe Verwitwete, die Traurigkeit wird aufhören. Liebe, setz dich ein da. Unser aktueller Beziehungsstatus, egal wie er ist nur vorübergehend. Aber die Verbindung mit Jesus bleibt ewig. Und obwohl wir auch zu denen gehört haben oder vielleicht immer noch gehören, die Jesus abgelehnt und verleugnet und verspottet und letztlich ihn hingerichtet haben, wir waren Jesus untreu. Wir sind fremdgegangen. Gibt er uns nicht auf und verlässt uns nicht? Sondern mit seiner Liebe und Hingabe hat er uns durch seinen Tod zurückerobert, der Held und Retter. Und dieser Text, der ermutigt uns, so auch miteinander umzugehen, in unseren Beziehungen, in unseren Kirchen, als seine Braut. Die Anbetungszeiten und das Abendmahl sind kleine Hinweise auf dieses Hochzeitsfest. Wir singen und wir zeigen, dass wir Jesus mehr lieben als alles andere. Dafür ist Kirche da, dafür ist Braut da. Und darum stehen wir bei manchen Liedern auf und darum zeigen wir das auf unterschiedliche Art und Weise, wie bei einer Hochzeit, wenn Braut und Bräutigam sich begegnen. Menschen stehen auf. Und vielleicht wirkt es auf dich komisch oder befremdlich. Das kann entweder mit deiner Persönlichkeit zusammenhängen oder damit, dass dein Beziehungsstatus mit Jesus noch nicht so ganz klar ist. Wir wollen uns als Kirche, als seine Braut gegenseitig daran erinnern und Jesus zeigen, dass wir ihn brauchen, dass wir ihn wollen und dass wir ihn lieben. Das ist unser Job als Braut. Aber alles, was wir gerade angedacht haben, schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Und deswegen musste Jesus, dieser perfekte, dieser ultimative Bräutigam, für uns werden, der nicht aufhört, uns zu lieben. Und der uns ihm immer ähnlicher machen will. Wir brauchen diesen Retterhelden, Jesus. Und wenn wir zu ihm gehören, dann gehören wir auch zusammen. Wir in unserer Unterschiedlichkeit bilden diese Braut hier vor Ort. Das mag uns gefallen oder nicht. Jesus gefällt's. Das ist sein Blick auf uns. Und wenn er so von uns als seiner Braut spricht, davon, zu was er uns gemacht hat, dann lasst uns diese Braut pflegen und schmücken und hingeben und lieben und säubern immer wieder durch sein Wort und zusammen gleich als Braut in der Anbetungszeit den Bräutigam loben und anbeten. Nicht dabei stehen bleiben, ihn anzuhimmeln, sondern ihn anzubeten. Das ist das Ziel dieser Braut.